Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Die Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt und tut es noch heute. Starke Veränderungen hat sie auch im Vertrieb ausgelöst. Digitale Kommunikationsmaßnahmen und Hybrid-Selling sind auf dem Vormarsch. Welche Trends leiten sich für B2B-Marketing und Sales ab? Und hat die digitale B2B-Kommunikation auch nach der Pandemie Bestand? Darüber spreche ich heute mit dem Experten Horst Emde, Geschäftsführer der Management Beratung Elpa Consulting. Herr Emde, welche Rolle spielt im Jahr 2022 überhaupt noch der analoge Vertrieb?
Also ich bin seit über 40 Jahren im Vertrieb und ich bin der Meinung, der analoge Vertrieb spielt genauso noch eine ganz wichtige Rolle, wie wir das einfach schon immer gekannt haben. Nur es sind ja viele andere Dinge, nämlich die Digitalisierung, dazugekommen.
Und wie ist das? Müssen sich Unternehmen denn zwischen digital und analog entscheiden oder ist Hybrid-Selling der neue Erfolgsweg?
Also da jetzt kann ich nur meine Meinung sagen. Ich bin der Meinung, dass beides, der digitale Vertrieb und der analoge Vertrieb, zusammengehören. Im digitalen Vertrieb habe ich die Möglichkeiten heute, Daten, Fakten letzten Endes zu vermitteln, eben Metaphern auch noch rüberzubringen, weil die Wissenschaft sagt ja, dass man mit Bildern 10-mal mehr ausdrücken kann, wie mit dem gesprochenen Wort. Bei dem analogen Vertrieb sieht es so aus, dass wir den Menschen betrachten müssen. Und für mich ist das Allerwichtigste, immer wieder im Vertrieb und bei meinem Vertriebscoaching ein bisschen Menschenkunde mit rüberzubringen. Denn Menschen kaufen vom Grundsatz her aus zwei Gründen. Und zwar einmal aus Leid und Schmerz vermeiden. Sie haben die Corona-Pandemie genannt. Man könnte jetzt auch den Russlandkrieg nennen, ohne ihn zu bewerten. Und auf der anderen Seite aus Lust gewinnen. Das heißt, meine Gefühle zu befriedigen, meine Gier zu befriedigen, mein Image zu befriedigen oder eben einfach nur meine Lust. Das sind die beiden Gründe und damit wird immer wieder klar, dass Kaufverhalten stimmungsabhängig ist. Ja. Und das ist also ganz, ganz wichtig. Das kann ich einfach im digitalen Vertrieb nicht machen, weil ich vermittle Wissen, ich vermittle verschiedene Vergleichsmöglichkeiten, aber ich versachliche. Aber den Menschen gewinnen, mitnehmen, einbinden, das geht nur aus meiner Sicht im analogen Vertrieb.
Also Sie sagen ganz klar, die Kombination zwischen digital und analog, das ist der Erfolgsweg.
Das ist aus meiner Sicht der Erfolgsweg. Warum? Wir können ja glücklich sein, dass wir diese Möglichkeiten heute haben. Als ich im Vertrieb gegangen bin, hatte man noch nicht entfernt mal daran gedacht. Ich habe eines der ersten Autotelefone mit einem halbvollen Kofferraum mit Technik habe ich bekommen vor vielen Jahren. Und über die Entwicklung brauche ich ja nicht zu reden.
Ja, aber das war klasse damals. Welche Vor- und Nachteile können Sie benennen?
Vor- und Nachteile im Bereich der beiden Vertriebsarten. Also die Gefahr, die wir immer haben, ist die Reizüberflutung. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen auf die Menschenkunde eingehe, es geht ja einfach darum, dass wir heute einer Reizüberflutung ausgesetzt sind, die der Amerikaner Neil Postman schon in den 80er Jahren festgestellt hat. In Amerika war die Reizüberflutung schon circa bei 100%. Ich behaupte, dass die Reizüberflutung auf das, was auf das Ohr, auf den Kopf einströmt, fast 300, 400 Mal höher ist, als der Kopf verarbeiten kann. So, dann, wenn ich dann mit dieser Reizüberflutung dann eine Entscheidung treffen muss, werden sehr oft schnelle Entscheidungen getroffen. Und das sehen wir ja beim Onlinehandel. Es gibt Aussagen, ich weiß nicht, ob die richtig sind, dass bis zu 70% der Produkte umgetauscht werden, was das für unsere Ressourcen bedeutet, was für unser Umweltbewusstsein, was wir Gott sei Dank jetzt haben, bedeutet und welche Transportkosten, die unnötig entstehen, brauche ich nicht drüber reden.
Weil es einfach so einfach gemacht wird, nur ein Klick.
Genau,
und
ganz genau. Das andere ist natürlich das Analoge. Da sieht es so aus, ich habe einmal da den Vorteil, dass ich den Menschen mitnehmen kann. Ich kann ihn ansprechen, seine Schlüsselreize oder positiven Reizworte einfach kann ich rausfinden. Ich kann mich in ihn reindenken, kann ihn mitnehmen. Wichtig ist, dass ich nicht mein Profilgehabe und meine Produktkenntnisse in den Vordergrund stelle. Das setzt jeder Käufer voraus, dass der Verkäufer das hat. Mhm. Sondern, dass ich sein Problem nach Möglichkeit sehr schnell eben lösen kann und mit meinen Produkten und mit meiner Dienstleistung ihm also helfe, dass er zufriedengestellt wird.
Mhm. Was meinen Sie denn Ihrer Meinung nach, welche persönlichen Eigenschaften sollte denn ein guter Vertriebsmitarbeiter haben?
Also, ich sage mal vom Haus aus, für mich gibt es nicht den Typus eines Vertriebsmitarbeiters. Mhm. Ich weiß das aus meiner eigenen Laufbahn. Wichtig sind Dinge, ich muss offen sein, ich muss kommunikativ sein, ich muss eine gute Ausstrahlung haben, mhm. ein ordentliches Outfit. Ja, nach den Gesetzen der Suggestion, wenn du sein willst wie ein König, musst du aussehen wie ein König. Gibt es ja noch verschiedene mehr. ist aber alles ein Wissen nicht von mir.
Ja.
Er muss letzten Endes über die Persönlichkeitsstrukturen der Menschen sich auskennen und verkaufen. Tun wir seit der Antike. Und aus der Zeit unterhalten sich auch immer wieder Psychologen und auch Vertriebspsychologen über Persönlichkeitsstrukturen. Mhm. Und da muss ich mich auskennen. Es gibt verschiedene Methodiken. Ich möchte jetzt nicht die alle einzeln jetzt im Detail erklären, aber es gibt eine DISC-Methode. Da hat man Charaktereigenschaften in 4 Farben gepackt. Es gibt die Biostrukturanalyse, wo also zusammengefasst wird die Zusammenarbeit zwischen Großherren, Kleinherren, Großherren, Stammherren und Zwischenherren. Das Kleinherren ist ja mehr für die Verdauung und den aufrechten Gang des Menschen zuständig. So, da gibt es also eine Menge. Und darüber sollte man sich mit Sicherheit, Gedanken machen, um sich fit zu machen. Ich habe viele Interviews im Leben, in meinem Vertriebsleben gehört von erfolgreichen Leuten. Die laufen alle darauf hinaus, dass vor dem Talent immer der Fleiß, die Ausdauer, das Durchhaltevermögen, natürlich Durchsetzungsvermögen auch und Training gehören.
Ja, man muss natürlich auch trainieren. Ne?
Also und die Einstellung, die kann ich allerdings nicht trainieren, die also auch dazu gehört. Und ich denke, das zeichnet einen guten Vertriebler aus.
Ja, Sie haben es, glaube ich, gerade schon gesagt. Also was kann man denn antrainieren? Was muss man mitbringen und was lässt sich davon antrainieren?
Also ich muss einfach sagen, antrainieren geht nur etwas, wenn ich die Einstellung, die positive Einstellung dazu habe. Also ich muss die positive Einstellung zum Vertrieb haben. Mhm. Ich muss mich in Menschen reindenken können, mich, wie eben gesagt, über die Persönlichkeitsstrukturen der Menschen ein bisschen auskennen. Ich muss wissen, was hat er für Werte? Ja, was hat er für Werte? Was will er, was will er nicht? Ja, und das immer wieder beim Thema Reizüberflutung. Mhm. Das Schlimme ist, wenn ein Verkäufer Käufer mit Wissen überschüttet, was er gar nicht wissen will.
Mhm.
Also, und wichtig ist dabei, dass ich einfach gucke mit einer souveränen, dominanten Gesprächsführung, dass ich den Käufer mit einbinde, dass ich ihn aktiviere und im Laufe des Gesprächs ihn reflektieren lasse. Mhm. Ja, nur so kann er eine positive Entscheidung treffen, egal was für ein Produkt das ist. Und er kann mit einem guten Gefühl Ja sagen. Es gibt eine Alternative, weil es nicht sein sollte, dass ich über verschiedene Verkaufstechniken eine sogenannte Ja-Straße erzeuge. So, das mit dem Hintergrund, wenn der Käufer 6-mal Ja gesagt hat, sagt er auch 7-mal Ja.
Oder traut sich gar nicht mehr Nein zu sagen vielleicht.
Ja, ganz genau. Und das gibt Reklamationen und da hat eigentlich keiner was davon.
Ja. Ich glaube ja, das ist wirklich eine Kunst, ne, die dahinter
ganz
steckt,
genau,
dass man so mit jemandem umgeht.
Gut, obwohl die Kunst möchte ich einfach wieder, ich habe einige Vertriebssprüche. Ich habe für mich immer einen Spruch, die Rückkehr zur Einfachheit ist keine Moral, sondern eine Lebenskunst. Das trifft in das, was Sie gerade genannt haben.
Das ist schön. Das ist wirklich schön. Ist denn wirklich Coaching, also das Geführte erkennen lassen von Wegen, das richtige Vorgehen oder braucht ein Vertrieb einen Mentor?
Also ich bin der Meinung, dass jeder Vertrieb einen Mentor haben muss. Auch meine Person, Horst Emde, ist Mentor in unserer Firma.
Mhm.
So, jetzt sieht es natürlich so aus, muss ich auch zu meiner ein bisschen Schande gestehen mit einem Schmunzeln. Ein Mentor ist zu sehen wie ein Familienmitglied.
Ja.
Das heißt, dieser Mentor nutzt sich ab. Ja, das heißt, auf Dauer kalkulieren die Organisation und die Mitarbeiter kalkulieren den Mentor. Der Mentor kalkuliert natürlich seine Mitarbeiter und will ja immer sein Bestes geben.
Mhm.
So, ich bin der Meinung, dass von Zeit zu Zeit absolut ein Fremdcoach einfach die Sache aufbrechen muss, diese Mentorleistung aufbrechen muss. Der Fremdcoach kann letzten Endes sachlich das genau das Gleiche rüberbringen. Er ist eine Person, die eben nicht so schnell kalkuliert werden kann. Und die Frische aus dem Mund eines Mentors und das Zelebrieren seines Coachings ist aus meiner Sicht nicht zu ersetzen.
Ja, aber trotzdem sind Sie als Konstante, als Mentor noch da mit dem Vertrauen, was die Mitarbeiter Ihnen gegenüber haben. Und ich glaube, diese Kombination ist es das,
ja, ganz klar. Ganz klar. Ich möchte natürlich als Mentor mit meiner Dominanz möchte ich natürlich auch meinen Platz behalten, ist doch ganz klar.
Ja.
Bis dann irgendwann ich eben altersbedingt Abschied nehme. Aber trotzdem erlebe ich immer wieder, wenn wir Meetings machen, dass die Teilnehmer sagen, Mann, das haben wir noch nie gehört und ich muss mir auf die Zunge beißen, ja, wie sehr das eigene dann vielleicht dann doch abgeschliffen ist.
Ja, aber es ist ja auch schön, immer wenn nochmal frischer Wind reinkommt, aber trotzdem man als Familie, wie Sie es gerade schön beschrieben haben, zusammenbleibt.
Ja, das ist ganz wichtig, weil man muss auch mal unangenehme Dinge sagen und wir sind alle einzeln nach dem Spruch, jeder Mensch ist sich mehr wert wie sein bester Freund, ja, wird man auch schnell Eitelkeit treffen und die kann man eben in einer Gemeinschaft, Familie besser mal kritisieren als Fremder.
Das stimmt. Abschließend vielleicht, was macht eine erfolgreiche Vertriebsorganisation aus? Sie haben es ja gerade schon.
Ich denke, es muss ein Zusammenspiel sein, ein Staffellauf sein. Und zwar, ob das die Marktforschung ist, ob das die Zielgruppendefinition ist, ob es dann die ganzen Marketingmaßnahmen sind und dann letzten Endes die Präsentation des Produktes, dann die Auslieferung, die Montage. Und damit hört es nicht auf, sondern es gehört dazu die Qualitätssicherung. Es gehört auch dazu die Reklamationsbearbeitung. Denn der Gesetzgeber hat nochmal Garantie geschaffen, weil Menschen fehlbar sind. Und wenn das letzten Endes eine Einheit ist, dann bekomme ich Stammkunden, weil der Stammkunde sagt, die sind auch für mich da, wenn mal was nicht optimal läuft. So, und wenn dann in einer Firma einzelnes Fürstentum-Denken ist, lassen Sie mich das bitte mal so formulieren, dann sagt der Kunde, da reden ja 3-4 verschiedene Firmen zu mir und dann ist das Vertrauen weg. So, und da denke ich einfach, das ist ganz, ganz wichtig, eben dieser Spruch in Bayern, mir sei mir oder in Norddeutschland wie in einem Boot.
Das ist ein wunderschöner Abschlussspruch. Vielen Dank, Herr Emne, für das wirklich erfrischende Gespräch. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.